HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wir hatten ja schon letzte Woche empfohlen, dass man Masken tragen soll. Eine Maskenpflicht, die gilt ab Montag.
Wenn ich aus dem Hause gehe,
die Menschen nehmen diese Empfehlung sehr unterschiedlich.
Leg ich einer meiner Masken an.
Keiner interessierte, wer ich war, bis ich die Maske aufsetzte.
Einige haben das vorbildlich gemacht, andere nicht.
Irgendwie dringt das Konzept mit der Maske noch nicht richtig durch.
Schöne Masken hab ich viele. Aus Papier und Pappe, Stoff und Holz.
Natürlich keine medizinischen Masken.
Wenn er die Maske aufsetzt, verwandelt er sich in dieses grüne Dingsbums.
Da ist eine sogenannte Alltagsmaske. Das sind die, die man an vielen Stellen erwerben kann.
Ich bin durch die ganze Stadt gerannt, habe irgendeinen betrunkenen Typen diese Maske abgeluchst und jetzt sehe ich aus wie Robin.
Da gibt es ja sehr viel Fantasie.
Masken machen mich erträglich, machen mich gefällig, nett und stumm.
Ab Montag. Dann haben die Menschen Zeit, sich noch ein bisschen darauf einzurichten.
Komm, setz sie auf. Na los, die Maske. So ist gut. Klasse.
Am Montag werden ja in Hessen die Schulen wieder zum Teil geöffnet.
Tragen Sie eine Maske.
Ich habe keine Angst davor, dass diese Typen mich sehen.
Die Maske schützt nicht Sie, sondern die Menschen, die Ihnen was bedeuten.
Wenn ich aus dem Hause gehe.
Gibt es eine Beschreibung?
Nein, er trägt eine Maske.
Leg ich einer meiner Masken an.
Eine Maske?
Wir hatten Angst, die Maske hätte euch entmutigt.
Ich trage die Maske. Sie kriegt nicht mich.
Eine vernünftige Schutzerhöhung. Und ich glaube, das ist sinnvoll. Und deshalb haben wir das gerade so beschlossen.
Dass den Tag ich überstehe, dass ich aussehe wie fast jedermann.
Hauptsache, Sie überstehen diesen unseren Tag. Jetzt ist sie also doch da, und zwar mitten im Gesicht, die Maske. Nach langem Hin und Her und für und wider wird sie uns jetzt endgültig vorgeschrieben. Und wir tun uns schwer mit ihr, nicht nur, weil wir dahinter schwitzen und kaum Luft kriegen. Während sie in China und Japan spätestens seit der SARS-Epidemie selbstverständlich ein Zeichen der Rücksichtnahme ist, löst sie bei uns Befremden aus. Zu lange kennen wir sie als Mittel, um etwas zu verbergen, bestenfalls im Theater oder auf dem Maskenball im Rollenspiel. Wir verbinden mit der Verhüllung des Gesichts andere Kulturen. Zur westlichen Art zu kommunizieren gehört der Ausdruck von Individualität. Und die zeigen wir mit unserem Aussehen und unserer Körpersprache. Jetzt verschwindet die Sprache des Gesichts hinter einem Stück Stoff. Der Mund-Nasen-Schutz ist bereits in einigen Bundesländern und Kommunen Pflicht. Seit heute ist klar, in den nächsten Tagen wird er in allen 16 Bundesländern obligatorisch werden bei bestimmten Gelegenheiten. Und die Individualität, die können wir zeigen, indem wir selbst designen und nähen, schrill oder schick im Dirndl oder Technolook. Und so das Gesicht wahren, auch wenn wir es verlieren. Corona oder, wie ich lernte, die Maske zu lieben, haben wir heute getitelt und fragen, kann die Maske vom Symbol der Abschottung zum Zeichen der Solidarität und Hoffnung werden? Zuerst begeben wir uns auf der Suche nach Maskengesichtern ins Kino. Das geht bei uns, auch wenn alle Filmtheater zu sind, mit Ulrich Sonnenschein.
Manchmal braucht es gar nicht viel. Todd Phillips' Comic-Verfilmung Joker verlässt sich anstatt auf eine Maske vor allem auf das wahre, als Clown geschminkte Gesicht von Joaquin Phoenix.
Meine Mutter sagte immer, ich soll lächeln und ein Grinsen aufsetzen.
In der gequälten Grimasse des Jokers werden die Theatermasken der Tragödie und der Komödie übereinander geblendet, um den Irrsinn der Welt zu offenbaren. Kein Wunder, dass sich in der Folge ganze Gruppen von Demonstranten als Clowns maskieren. Der Film, der die Maske im Titel trägt, bietet Jim Carrey die Möglichkeit, sein ganzes irrwitziges, mimisches Talent aufzubieten.
Hey, Sina, was reimst du denn da unten?
Ich suche hier nur meine Maske!
Spitze!
Zwischen beschleunigten Realszenen und animierten Verzerrungen ist die Maske hier so etwas wie die Hauptfigur. Sie bestimmt, wohin die überdrehte Handlung geht. Und aus dem etwas tumpen Helden macht sie einen Superman. Es gibt aber auch Filme, bei denen ist es genau umgekehrt. Aus einem König und Zwillingsbruder wird durch die eiserne Maske ein ganz normaler Gefangener.
Du wirst ins Gefängnis kommen und eine Maske tragen.
Du wirst sie tragen bis zum Tod!
Randall Wallace zeigt in seinem Film Der Mann mit der eisernen Maske einen attraktiv gefährlichen Leonardo DiCaprio. Steigern kann dies nur Anthony Hopkins als Hannibal Lecter.
Und was, Clarice, erblickten Sie?
Lämmer. Die Lämmer haben geschrien.
Das Schweigen der Lämmer führt die Maske als Mittel der Bändigung eines zubeißenden Schwerverbrechers ein. Doch sie ist so gestaltet, dass auch das Monströse unvermittelt zutage tritt. In der Regel aber sind Masken auch im Film dazu da, zu verschleiern, wer sich dahinter verbirgt. Das beginnt bei ganz normalen Bankräubern.
Die Ex-Präsidenten sind alle Surfer.
Das ist eine in sich geschlossene Gruppe. Du musst surfen lernen, lernen, wie sie denken, und du musst ihre Sprache verstehen.
Catherine Bigelows Film Gefährliche Brandung nutzt das komische Element der Masken für die Spannung. Bei Spider-Man steht der Zuschauer neben dem Hauptdarsteller. Nur seine Geliebte weiß nicht, wer sich hinter der Maske verbirgt.
Große Macht bringt große Verantwortung mit sich.
Das ist meine Gabe.
Wow.
Das ist mein Fluch.
Wer bist du?
Ich bin Spider-Man.
Darf ich diesmal Danke sagen?
Bei einem der berühmtesten Filmküsse hängt er kopfüber vor ihrem Gesicht. Behutsam rollt sie die Maske bis über die Nase hinauf und küsst den unbekannten Mund. Inniger geht es kaum. Äußerst distanziert hingegen verhält sich Stanley Kubrick mit seinem Film Eyes Wide Shut. In dem Kommentar zu Arthur Schnitzlers Traumnovelle hat er eine magisch-opernhafte Orgie inszeniert, bei der das Erkanntwerden verboten ist. Alle tragen ausgefallene Augenmasken.
What's the big mystery?
I have seen one or two things in my life, but never anything like this.
Dass eine Maske nicht immer die beste Lösung ist, zeigte kürzlich der Fernsehfilm Die Getriebenen von Stefan Wagner. Mit Imogen Kogge und Josef Bierbichler fand man Gesichter, die ihren Figuren Angela Merkel und Horst Seehofer leidlich ähnlich sahen. Nur bei Peter Altmaier klappte das nicht. Mit dem dickbackigen Silikon aber sah der Schauspieler Tristan Seid nur verkleidet aus.
Geheimnisvoll oder und unheimlich, Ulrich Sonnenschein über das, was die Maske im Film ausmacht. Dr. Barbara Scheuermann, Leiterin der grafischen Sammlung und Ausstellungskuratorin am Kunstmuseum Bonn. Sie hat dort eine Ausstellung zum Thema Maske, Kunst der Verwandlung kuratiert. Guten Tag, Frau Scheuermann.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Welche Bedeutung kommt denn der Maske an sich in der europäischen Kulturgeschichte zu? Wir haben ja eben schon gehört, sie hat zwei Seiten. Spielt die Maske eine große Rolle?
Ja, die Maske spielt eine sehr große Rolle, wie wir spätestens mit der Recherche für unsere Ausstellung letztes Jahr festgestellt haben. Und es ist auch gar nicht so einfach. Wir denken ja als erstes bei einer Maske heute vielleicht an diesen mehr oder weniger starren Gegenstand, den man sich vors Gesicht zieht. Und dann hat man da ein zweites Gesicht. Aber zum Beispiel im klassischen griechischen Theater gab es für die Maske und das Gesicht dasselbe Wort, prosopon. Und da gab es gar keine Unterscheidung zwischen Maske und Gesicht. Oder in der lateinischen Tradition gab es den Begriff Persona, den wir ja heute auch noch kennen, in dem Maske oder der bezeichnet die Einheit von Maske und Maskenträger, Maskenträgerin. Und da sehen wir schon, dass es eben gar nicht so einfach ist, die Maske und das Gesicht zu unterscheiden. Und das hat die europäische Kunst- und Kulturgeschichte auch seit jeher interessiert.
Und dann gibt es noch das Verb personare, was so viel wie durchtönen heißt. Und genau. Da kommt diese Vorstellung von Gesicht ja schon durch, die das etwas durchtönt von dem Menschen, das also was genau. Sichtbar wird von dem Menschen dahinter. Das ist ganz nah an diesem Begriff Maske auch.
Ja, genau. Aber das geht natürlich auch davon aus, dass die Maske, wie wir sie uns eigentlich vorstellen, eben ein Loch oder Löcher hat für Augen und ein Loch für den Mund, durch den die Stimme durchtönen kann.
Jetzt ist in der Kunst die Maske ja auch durchaus ja mit so einer zwielichtigen Bedeutung belegt. Also wer eine Maske trägt, sich vermummt, der kämpft nicht offen, der versteckt sich. Wie wird das auf den Bildern transportiert?
Naja, das ist ganz charakteristisch für die christliche Kunstgeschichte, wo eben die Maske auch immer mit dem Teufel verbunden ist, eben mit dem, was Sie jetzt auch als zwielichtig bezeichnet haben, dass sich das Verstellen, das Nicht-Wahrhaftige, das sich nicht zeigen ist damit verbunden. Und da sehen wir das eben auch oft in der Kunst, in Selbstporträts beispielsweise, dass Künstler sich zeigen mit dem vermeintlich wahren Gesicht, wobei ich an der Existenz des wahren Gesichtes zweifle, seit ich die Maskenausstellung gemacht habe, mit dem vermeintlich wahren Gesicht und einer Maske zum Beispiel, um darauf zu verweisen, auf dieses Rollenspiel, das wir eigentlich alle in unserem Leben auf die eine oder andere Weise spielen.
Das heißt, das vermeintlich wahre Gesicht ist auch nicht unbedingt zu sehen, wenn ich keine Maske aufhabe, sondern auch da kann eine Form von Selbstinszenierung eine Rolle spielen.
Ja, genau. Also Nietzsche zum Beispiel hat auch notiert, alles ist Maske. Also sowohl im Umgang des Subjekts mit sich selber, also in dem Umgang von mir mit mir, wie auch in jeder Berührung mit der Öffentlichkeit. Also dass wirklich dieses davon ausgehen, dass es kaum möglich ist, sein wahres Gesicht, sein wahres Inneres nach außen zu zeigen. Und das ist das, was mich auch so fasziniert an der Maske, diese Ambivalenz von Zeigen und Verbergen. Es gibt immer eine Vorderseite und es gibt eine hintere Seite, eine Innenseite.
Jetzt ist dieses Zeigen und Verbergen, Frau Scheuermann, im Theater ja quasi verordnet. Also der Schauspieler bekommt eine Rolle oder nimmt eine Rolle an, die für das Stück wichtig ist. Dazu gehört vielleicht eine Maske. Dann kann er seine Persönlichkeit verbergen, diese andere Rolle spielen. Wenn ich aber beim Karneval, Fasching mir eine Rolle aussuche, mir eine Maske aussuche, dann hat das ja vielleicht eher eine andere Konnotation. Dann ist das was Lustvolles, was Befreiendes auch?
Ja, ganz bestimmt. Ich komme ja und lebe ja aus dem Rheinland und lebe im Rheinland. Mir ist das ganz vertraut, die Karnevalstradition. Und der wesentliche Unterschied zum Schauspieler ist natürlich, an Karneval wählt man die Rolle selbst. Und man inszeniert sich selbst. Das ist auch das eigene Stück, was man aufführt. Insofern kann man eben auch sagen, dass die Karnevalsmaske oder die Faschingsmaske ganz viel über die Identität des Trägers, der Trägerin aussagt. Gerade dadurch, weil es ja um eine Selbstdarstellung geht, durch das vermeintlich andere, durch das vermeintlich fremde Gesicht.
Weil ich die Maske schon wieder gestalte und auswähle. Ist denn, wenn man die Maskengeschichten sich anschaut und die Maskenkultur, da ein Unterschied zwischen Frauen und Männern zu sehen und zu hören? Also wir haben es ja eben schon so ein bisschen in den Filmrollen gespürt. Da ist eine Maske bei Männern ganz oft mit Aggression, mit Gewalt verbunden.
Superheld.
Ja, es ist ganz was anderes, als wenn eine Frau sich maskiert, oder?
Ja, also das fand ich hochinteressant, als ich für die Maskenausstellung recherchiert habe und die vorbereitet habe. Da ist mir aufgefallen, dass jetzt in der bildenden Kunst, ich habe mich ja vor allem mit der bildenden Kunst beschäftigt, das Maskenthema in der Moderne vor allen Dingen von den Künstlerinnen aufgenommen worden ist für die Selbstdarstellung, für das Verhandeln der Identität. Und ich denke, da geht es vor allen Dingen darum, dass Frauen, was wir ja auch heute immer noch kennen, dass Frauen doch viel mehr Rollen spielen müssen und auch die Frauen doch immer noch nach Beauvoir, das andere Geschlecht sind, dass sie eben unglaublich viele verschiedene Rollen spielen müssen, damit sehr viel vertrauter sind, während der Mann doch immer noch die Norm darstellt. Und dadurch ist das wohl so, dass seit der Moderne und bis in die Gegenwart, das hat sich aber inzwischen zum Glück auch etwas geändert, viele weibliche Künstlerinnen sich damit beschäftigt haben. Also Claude Carrin zum Beispiel hat schon um 1930 in ihr Tagebuch geschrieben, hinter der Maske eine weitere Maske. Ich werde niemals die Zeit haben, alle Masken abzuziehen. Also dieses Selbstverständnis von einem selber mit vielen verschiedenen Masken.
Das heißt, die Maske ist sehr viel mehr als ein Symbol der Abschottung. Es ist ein Spiel mit sich selbst. Dr. Barbara Scheuermann, Leiterin der Grafischen Sammlung und Ausstellungskuratorin am Kunstmuseum Bonn. Vielen Dank. Corona oder wie ich lernte, die Maske zu lieben, der Tag in HR2 Kultur. In dem Roman Das achte Leben von der georgischen Autorin Nino Haratischvili lässt sich die Erzählerin von ihrer Urgroßmutter Stasia die Geschichte ihrer Familie erzählen. In einer Episode führt sie uns in die frühe Stalinzeit, in die Neujahrsnacht 1927-28. Bei der schönen Protagonistin Christine handelt es sich um die Urgroßtante der Erzählerin, ist verheiratet mit dem deutlich älteren Ramas, der wiederum für den hochrangigen Geheimdienstoffizier Beria arbeitet. Beria wird in dem Roman wegen seiner geringen Körpergröße immer nur der kleine Mann oder der kleine große Mann genannt, so auch in unseren Romanausschnitten. Als Christine und ihr Ehemann zur Jahreswende 1927-28 in ihrem Haus eine Silvesterfeier geben, genauer gesagt ein Kostüm- und Maskenball, bei dem sie selbst venezianische Masken tragen, taucht der kleine große Mann plötzlich als Überraschungsgast auf.
Stasia betonte jedes Mal, wenn ich sie bat, die Geschichte zu erzählen, die sofortige Fixierung des kleinen Mannes auf Christine, die ihm offenbar gleich aufgefallen sein musste. Dabei hatte Christine, anders als ihr Gatte, ihre venezianische Maske weiterhin aufbehalten, auch wenn sie dem wichtigen Gast gegenüberstand und ihn bewirtete. Er habe sie jedoch nach seinem ersten Glas bereits mit Komplimenten überhäuft, habe ihr Kostüm, ihre Gastgeberinnenqualitäten, ihre Schönheit gelobt und sich nicht geschämt, stets zu wiederholen, welch ein unverzichtbarer Mitarbeiter und treuer Freund Ramas für ihn sei. Kurz nachdem das Feuerwerk erloschen war, bat er die Hausherrin, ihm das Haus zu zeigen. Es muss vielleicht sogar die Maske gewesen sein, die ihn dazu angestachelt hatte, sich Christine genauer anzusehen. Vielleicht hat die Maske seine Neugier entfacht.
Später mehr von Silvestermaskenball in Georgien vor fast 100 Jahren, HR2 der Tag. Das Ringen um die aktuellen neuen Beschränkungen und Empfehlungen hat es mal wieder deutlich gemacht. Es gibt keine einfachen Antworten in der Corona-Krise. Und so verwundert es auch nicht, dass Städte und Regionen erst unterschiedlich handelten. In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gab es zuerst eine Maskenpflicht für bestimmte Gelegenheiten. Seit heute sind alle anderen Bundesländer nachgezogen. Auch in Hessen ist die Maske ab Montag obligatorisch in Bussen und Bahnen und Geschäften. Vor gut 2 Wochen verpflichtete Jena als erste Stadt Deutschlands seine Einwohner neben anderen Maßnahmen zum Tragen vom Mundschutz. Seit 13 Tagen gibt es keine Neuinfektionen mehr dort, meldet die Stadt. Das lässt hoffen. Als erste Stadt in Hessen machte Hanau aus der Empfehlung eine Pflicht. Maske auf im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen. Das gilt dort schon jetzt. Wie die Hanauer damit zurechtkommen, hat sich Heiko Schneider angeschaut.
Der Hanauer Wochenmarkt. Satte Auslagen mit grünen Salaten, roten Tomaten und gelben Paprika. Es riecht nach Blumen, Käse und frischem Brot. Soweit, so normal. Und mittlerweile gehört ja auch die Maske dazu. Auf Schildern werden die Menschen hingewiesen, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten. Und tatsächlich, die Kunden und Händler auf dem Markt tragen einen Nase-Mund-Schutz.
Ich finde das eigentlich richtig ziemlich klasse, weil es ist wichtig, dass wir uns alle irgendwie schützen. Und dass sich nicht noch mehr Leute anstecken.
Da kann ruhig einer auch sagen, mal husten oder niesen. Und dann habe ich nicht so ein schlechtes Gefühl.
Ich nehme die Maske schon länger. Also ich sage lieber Vorsicht, besser wie Nachsicht.
Ende März hat die Stadt Hanau ein Maskengebot eingeführt. Also die Menschen darum gebeten, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Zum Beispiel hier auf dem Wochenmarkt. Viele Menschen hielten sich daran. Seit Montag gilt in Hanau nun eine Maskenpflicht. Beim Einkaufen, im Bus oder beim Arzt. Also überall dort, wo Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Zum Beispiel beim Bäcker.
Guten Morgen. Haben Sie keine Maske dabei? Dann müssen Sie sich entweder bei uns hier eine kaufen oder Sie müssen sich einen Schal oder Ihr T-Shirt kurz über die Nase, über den Mund ziehen.
Seit Montag früh hat Stefanie Schilling von der Bäckerei Ferdinands Backgenuss nicht mehr nur die frisch gebackenen Brötchen, Croissants und Torten im Blick, sondern vor allem auch die Gesichter der Kunden. Die meisten sind mit Masken verdeckt, aber eben nicht alle. Und nicht alle zeigen Verständnis, erklärt Stefanie Schilling.
Wir hatten tatsächlich schon mehrere Kunden, die mit uns darüber diskutiert haben, denen wir dann verknüpfen mussten, dass es ja nicht von uns auskommt, sondern vom Bürgermeister. Und die dann halt sehr wenig Verständnis dafür aufbringen. Leider.
Aber die Maskenpflicht hat sich mittlerweile herumgesprochen. Das Ganze hat sich eingespielt. Fast alle Kunden tragen Masken. Und die, die keine dabei haben, können direkt in der Bäckerei eine kaufen. Stammkunden haben diese Masken zur Verfügung gestellt. Ähnlich sieht es auch in anderen Geschäften in Hanau aus. Masken sind Pflicht und die Menschen tragen sie. So wie Buchhändler Dieter Dausin.
Ich befürworte das. Wir arbeiten hier schon 3 Wochen, die wir ja hier im Verborgenen sozusagen arbeiten, auch mit Masken. Und es ist kein Schutz für einen selbst, aber ein Schutz für den anderen. Und ich finde das schon richtig, auch als Zeichen.
Aber nicht alle Hanauer finden die Maskenpflicht gut. Es gibt auch kritische Stimmen.
Also für mich ist es unangenehm, weil ich habe so ein bisschen Beklemmung und ich mache das immer mal so einen Augenblick runter.
Also die Brille beschlägt halt, ja, das ist ein bisschen blöd.
Man sieht halt an den Gesichtern, dass es auch eine gewisse Panik auslöst.
Ich bin heute mit dem Bus gefahren, da war aber die Hälfte, die hat nicht so Ding auf.
Nee, manche setzen sich drüber weg.
Mitarbeiter der Stadt und des Ordnungsamts kontrollieren die Maskenpflicht seit Montag. Größere Zwischenfälle habe es bisher keine gegeben. In den ersten Tagen soll es dabei laut Stadt vor allem um Aufklärung gehen. Ab der kommenden Woche könnten dann aber auch Bußgelder verhängt werden.
Man arrangiert sich, auch wenn es manchen noch schwerfällt, wie sich die Maskenpflicht für die Hanauer anfühlt, berichtete Heiko Schneider. Vielleicht hilft es, wenn man das Verordnete, Notwendige ansprechend gestaltet. Professor Ulrike Nägele, Professorin an der Akademie Mode und Design AMD in München. Guten Tag.
Guten Tag.
Es gibt ja diverse Maskenmodelle, die mittlerweile auf dem Markt sind. Fast schon eine große Vielfalt, kann man sagen. Kann das denn helfen, diese Widerstände verschwinden zu lassen?
Ja, das denke ich schon. Ich denke, das ist so wie mit vielen Dingen, woran sich die Leute erst gewöhnen müssen, sich damit vertraut machen müssen, umgekehrt auch die Vernunft dahinter walten lassen. So gesehen, denke ich, ist das schon ein Prozess, der ein bisschen dauert, aber der sich durchsetzen wird.
Kann dann eine Maske irgendwann auch sowas richtig Schickes werden?
Ja, klar. Ich meine, die Designer schlafen ja nicht. Die haben ja jetzt auch sozusagen zu tun und können was tun. Ich denke ganz sicher, dass die großen Firmen sowie die kleinen Firmen da alle kreative Lösungen finden werden. Also sei es die Dirndlmaske oder wie gesagt die Maske der großen Brands, die da dran arbeiten. Die werden sicher entsprechende Sachen liefern, ganz sicher.
Das heißt, es gibt irgendwann Modenschauen, Laufstegmodelle, Mundschutz pur oder wie?
Ja, vielleicht. Also ich hoffe ja nicht, dass es noch so ewig dauern wird, aber wer weiß, da stecken wir alle nicht drin. Also so gesehen ist es im Moment das Thema der Stunde und so gesehen werden die Designer im Moment, die sich mit aktuellen Sachen auseinandersetzen, wie das Designer zu tun pflegen, auch nicht um das Thema Maske drumherum bringen in ihrer Kreativität.
Die ersten Modelle sind ja schon zu sehen, mit einem Lächeln draufgemalt oder im Techno-Look mit einer Kette, die das Lächeln nachzeichnet auf der Schwarzen Maske oder Hipster-Modelle, Brautmodenhersteller arbeiten schon mit Spitze oder Dirndl-Kollektionen gibt es, wie Sie gerade gesagt haben. Wenn man sich da mal andere Dinge, die notwendig sperrig sind, die vielleicht auch in der Vergangenheit es schon geschafft haben, zu Trend oder zu was Modischem zu werden, gibt es ja zum Beispiel die Brille. Also aus meiner frühen Brillenzeit weiß ich noch, da war man die Brillenschlange und dann wurde vom Nasenfahrrad gesprochen und dann kam Harry Potter und Anastasia und dann auf einmal ging es mit der Brille. Kann sowas auch passieren? Also ist das auch so ein Zeichen, wo ja dann das Notwendige irgendwann zum Designobjekt wird?
Genau, das sind zwei gute Beispiele, wo das einfach passiert ist, wo die Leute gesehen haben, das kann auch in einem coolen Kontext irgendwie funktionieren. Bei Anastasia war es total auffällig, die hatte eine tolle Brille auf, ist eine tolle Persönlichkeit und schon hatte man das Thema auf dem Schirm. Und heutzutage sind Brillen ja geradezu wirklich ein Trendobjekt oder auch ein Accessoire, was mehr oder weniger wirklich wichtig geworden ist in der ganzen Branche, ne? Also da gibt es viele Beispiele, da gibt es eben auch Beispiele aus dem, gerade im Sport oder in der Performance-Wear oder insgesamt in dem Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Mode, weil die Mode ist auch teilweise an ihren Grenzen in ihrer Kreativität und so verhilft sie sich einfach durch andere Disziplinen da neue Impulse zu bekommen, interdisziplinäre Impulse zu bekommen und sich gegenseitig da auch etwas zu liefern, was am Ende vielleicht für die Gesellschaft auch wieder von Nutzen ist. Ne? Und da geht es heutzutage im Design auch sehr viel drum, ne? Um sogenannten Utilitarismus, quasi nützliche Dinge quasi für die Gesellschaft schön und wertig zu machen.
Also das kann dann solche Funktionskleidung betreffen, aber geht das auch so weit, dass man da zu medizinischen Hilfsmitteln auch Designmodelle entwickeln kann, was weiß ich, von Hörgeräten bis Krücken oder Ähnliches?
Absolut. Wir haben eine Gesellschaft jetzt durch die quasi auch geburtenstarken Jahrgänge, das sind die Menschen, die in den 50er und 60er Jahren geboren sind, die werden langsam älter. Die sind es gewöhnt, schöne Dinge um sich zu haben. Die haben auch einen Lifestyle und so gesehen werden die auch möglicherweise mit Dingen konfrontiert, wo sie eventuell Hilfe brauchen, wo sie funktionale Sachen brauchen, aber auch Hilfsmittel. Und so gesehen, denke ich, ist das eines der Punkte, die in der Zukunft eine große Rolle spielen werden. Diesen Menschen auch Unterstützung zu geben, medizinische Unterstützung zu geben, das Ganze aber zu kombinieren mit einer gewissen Ästhetik, mit einem gewissen funktionalen Wert.
Und kann das dann helfen, wirklich auch wie beim Gipsverband, den man von den Freunden unterschreiben lässt, dass man das auch als sein eigenes akzeptiert und das als was Dazugehöriges?
Ja, das ist ja in Europa wiederum anders als in Asien. Ja, wir sind ja quasi eine Gesellschaft von Authentizität, von bürgerlicher Selbstverwirklichung, anders als die Asiaten, die eben wirklich so einen kollektiven Gedanken haben und wo quasi das Gemeinschaftliche auf jeden Fall vor dem Einzelnen steht. Und so gesehen, denke ich, ist es bei uns so, dass wir Wir möchten individuell sein, wir möchten uns ausdrücken. Bei uns spielt auch der Mund so gesehen da auch eine größere Rolle, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Sichtbarkeit unserer gesamten Identität. Also so gesehen ist das, denke ich, ein großes Thema. Aber so gesehen ist es schon so, dass wahrscheinlich so das Individuelle dahinter durchaus auch eine Rolle spielen wird und damit es sich durchsetzt, ne? Mhm. Damit es umgekehrt gibt es sicher auch ganz viele, die einfach so die Zweckmäßigkeit akzeptieren und vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben. Aber ich bin wirklich gespannt, was es da an kreativen Impulsen noch gibt und was dann letztlich auch dazu führt, dass die Leute Masken tragen.
Und dann man vielleicht irgendwann wie Schals oder Schmuck oder Krawatten im Schrank eben die festliche und die sportliche Maske daneben hängen hat. Ich gehe mal davon aus, dass Sie sich als Designprofessorin jetzt nicht die Großpackung medizinischer Masken bestellen, sondern die vielleicht selbst gestalten. Wie werden Ihre aussehen?
Jetzt muss ich Sie enttäuschen. Wir haben jetzt erstmal auch ganz pragmatisch erstmal so die funktionellen Masken sozusagen für die Familie angeschafft und hier in der Hochschule arbeiten wir zweigleisig. Wir haben eine große Maskennähaktion mit den Studierenden, die nähen auch für die anderen Fachbereiche. Also in der Tausenderstückzahl wird das gemacht, was ich ganz toll finde. Also die Studenten arbeiten wirklich für die anderen Fachbereiche und versorgen die mit wirklich individuellen Masken. Aber wir haben natürlich hier auch, weil wir schnell agieren mussten für den eventuell wieder geöffneten Standort, dass wir erstmal auch Massen anschaffen mussten, um die Mitarbeiter zu schützen und so weiter. Und auch da fahren wir zweigleisig. Aber wie das sich langfristig gestaltet, da also ist noch Luft nach oben.
Die alten Hemden und T-Shirts und zum Umarbeiten haben Sie noch nicht rausgesucht.
Doch, das haben wir im familiären Bereich tatsächlich auch schon. Also das wollte ich auch noch als Idee sagen, dass man durchaus gerade die etwas totgewaschenen Hemden, wo also definitiv keine Chemikalien mehr drin sind, das ist überhaupt ein guter Tipp, um auch wirklich Stoffe zu haben, wo man sicher sein kann, dass man die gerne im Gesicht trägt, weil die einfach nicht mehr diese möglichen Reststoffe aus der Produktion haben, ne? So wie alte Bettlaken oder eben alte Herrenhemden oder T-Shirts und so weiter. Ne? Das ist ein guter Tipp.
Also Design kann helfen, die Maske als etwas Alltägliches zu akzeptieren. Professor Ulrike Nägele, Professorin an der Akademie Mode und Design in München, vielen Dank. Corona oder wie ich lernte, die Maske zu lieben, HR2 der Tag. Begeben wir uns noch einmal auf den Maskenball zu Silvester 1927-28. Die Gastgeberin Christine ist weiterhin mit ihrer venezianischen Maske unterwegs, auch als sie den Geheimdienstoffizier, für den ihr Mann Ramas arbeitet, durch das Haus führt.
Es muss vielleicht sogar die Maske gewesen sein, die ihn dazu angestachelt hatte, sich Christine genauer anzusehen. Vielleicht hat die Maske seine Neugier entfacht. Christine führte ihn durchs Haus, sie unterhielten sich über Gärten und er ließ sich von ihr in Pflanzenkunde beraten. Er wolle einen großen Garten in seiner Villa anlegen, vielleicht könne sie ihm dabei behilflich sein. Irgendwann standen sie mit ihren Kristallgläsern auf dem Balkon des Obergeschosses und prosteten sich zu. Auf den Führer, auf die Partei, auf ihren Mann, auf die Liebe. Ramas, der seinem Befehlshaber widerspruchslos ergeben war, hielt sich an jenem Abend auf Distanz und überließ seine bezaubernde Frau seinem Vorgesetzten. Er kannte Christines Zauberkünste, er kannte vor allem aber Christines fast schon an Beleidigung grenzende Gleichgültigkeit ihren Bewunderern gegenüber. Auch im Wissen um die grausame Gier seines Vorgesetzten vertraute er darauf, dass Christine sich leicht und taktvoll würde aus der Affäre ziehen können. Vielleicht war das der größte Irrtum seines Lebens. Denn nach dem Toast auf die große sozialistische Revolution bat der kleine große Mann sie ganz beiläufig, die Maske abzunehmen. Es irritiere ihn ein wenig, auch wenn die Maske an sich, keine Frage, hohe Handwerkskunst darstelle.
Ob Christine die Maske absetzt, Sie erfahren es später hier bei HR2 der Tag. Maske auf, Maske ab, diese Maske, jene Maske, hier oder dort oder immer tragen. Seitdem das Coronavirus in unserer Gesellschaft Einzug gehalten hat, wird darüber diskutiert. Und während anfangs die breite Öffentlichkeit und das Gros der Politiker in der Ablehnung einer Maskenpflicht einig waren, sehen wir heute einen fast ebenso breiten politischen Konsens für das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasenschutzes bei bestimmten Gelegenheiten. In Bussen und Bahnen und beim Einkaufen wird er ab Montag auch in Hessen obligatorisch. Das gilt jetzt für alle Bundesländer. Aber die Diskussion in Bund und Ländern verlief kontrovers bis verwirrend, schon allein sprachlich, wie Sabine Müller skizziert.
Es ist fast auf den Tag genau 3 Wochen her, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn diesen Satz sagte.
Zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir den Mangel weltweit haben, können wir jetzt ja schlechterdings nicht sagen, die ganze Bevölkerung soll medizinische Schutzmasken tragen in einer Zeit, wo wir nicht mal für die Pflegekräfte und Ärzte ausreichend haben. Ich meine, das ist ja nun mal einfach schlicht und ergreifend die Wahrheit.
Die Wahrheit ist, dass es auch jetzt, 3 Wochen später, unmöglich wäre, alle Bürger mit medizinischen Schutzmasken auszustatten. Denn von diesen hochgradig schützenden Masken gibt es viel zu wenige. Deutschland kann froh sein, wenn überhaupt genug fürs medizinische Personal da sind. Aber die Diskussion hat sich auch längst weitergedreht. Und in der Bürgermaskendebatte geht es ausschließlich um das, was die Experten vom Robert-Koch-Institut am liebsten gar nicht als Maske bezeichnen würden, sondern lediglich als Mund-Nase-Bedeckung, damit auch klar ist, wie viel bzw. wie vergleichsweise wenig Schutz sie der tragenden Person bietet.
Spuckschutz, so nennt man das,
sagt Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. In diesem Begriff schwingt mit, wie unaufwendig die Sache sein soll. Die Mund-Nase-Bedeckung dient vor allem dem Schutz der Mitmenschen. Wohl deshalb verwendet Kanzlerin Angela Merkel gerne diesen Begriff.
Community-Masken?
Da hört man das solidarisch Mitfühlende doch sofort raus. Alternativ sprechen Politiker auch von Alltagsmasken oder Behelfsmasken oder ganz puristisch einfach von Mund-Nase-Schutz. Eine dringende Empfehlung, solche Bedeckungen im öffentlichen Raum zu tragen, sprechen Merkel und die 16 Ministerpräsidenten am 15. April aus. Keine Maskenpflicht, angeblich vor allem auf Drängen der Kanzlerin. Aber auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zeigt sich überzeugt, dass keine Pflicht notwendig ist.
Mit den Masken wird man verantwortlich umgehen. Das ist jedenfalls das Zutrauen, das heute die 16 Ministerpräsidenten und die Bundesregierung ausgesprochen haben.
Das Zutrauen in die Bürger hält aber nicht lange. Schon wenige Tage später verhängen erste Bundesländer doch eine Maskenpflicht. Der Gruppendruck steigt. Mehr oder weniger schnell ziehen die anderen Bundesländer nach. Und damit ist die Frage ganz akut, ob es genügend Masken für alle gibt. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der mit Bezug auf das Handeln der Bundesländer schon mal von Hühnerhaufen spricht, geht davon aus, dass pro Jahr bis zu 12 Milliarden Masken gebraucht werden, wenn die Bürger sie beim Einkaufen und im ÖPNV tragen müssen. Er will deshalb die Produktion in Deutschland ankurbeln. Skepsis bei der Opposition.
Eine Maskenpflicht kommt nur dann in Betracht, wenn auch genügend Schutzmasken vorrätig sind und vorhanden sind. Und das ist aktuell nicht der Fall.
Kritisiert Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali. Gesundheitsminister Jens Spahn widerspricht.
Bei den textilen Masken, den Alltagsmasken, sehe ich nicht. Auch das, was ich in den Angeboten wahrnehme, die mich sowohl analog wie digital erreichen, dass wir da irgendwie eine Knappheit hätten.
Aber selbst wenn genug Masken für alle da sein sollten, ein Aspekt der Debatte bleibt. Traut man den Bürgern zu, die Maskenpflicht so umzusetzen, dass sie wirkt? Skepsis bei Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher.
Ich habe so ein bisschen Sorge, dass vielleicht so eine Maske dann auch so als Allheilmittel angesehen wird. Jetzt kann man wieder eng an jeden rangehen und die Maske schützt mich ja vor allem.
Und auch bei der Kanzlerin kann man Skepsis heraushören.
Bei sachgerechtem Umgang mit den Community-Masken können sie einen Beitrag leisten. Aber ich betone nochmal den sachgerechten Umgang.
Die Maskenpflicht wird nun bald flächendeckend sein. Die Maskendebatte ist damit aber garantiert noch nicht zu Ende.
Maske, Mund-Nasen-Schutz, Community, Alltagsmaske, Spuckschutz. Sabine Müller über die Maskendiskussion. Professor Olaf Kramer, geschäftsführender Direktor des Seminars für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen. Guten Tag.
Guten Tag.
Verrät die Sprachverwirrung die Unklarheit der Argumentationslinien?
Ja, in dem Ringen nach dem richtigen Wort für diese Maske kann man schon auch spüren, dass man sich politisch daran abgearbeitet hat, was man nun eigentlich will. Und jetzt sind wir an dem Moment angekommen, wo sich diese beiden Begriffe Alltagsmaske und Community-Maske ja zu etablieren scheinen. Und diese Begriffe führen nun auch dazu, dass man die Maske als ein Objekt wahrnimmt, das irgendwie zur Verfügung steht und mit dem man sich nun also auch ernsthaft auseinandersetzen kann. Also das Gelingen einer Begriffsetablierung führt dazu, dass auch die Sache irgendwie an Klarheit gewonnen hat.
Und Community klingt ja schon mal schön und Alter klingt so, als würde es eben jeden Tag zu uns gehören. Also da sind sicher auch rhetorische Bemühungen mit dabei. Aber wenn Sie sagen, dass dieses Ringen damit auch deutlich wird, was steckt denn hinter diesem Ringen? Auf welchen Mustern fußt denn diese schwierige Debatte?
Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum wir uns mit den Masken so schwer tun oder schwer getan haben. Also, und da würde ich sagen, es hat kommunikative und kulturelle Gründe. Kommunikativ muss man sagen, dass wir ja doch immer sehr darauf fokussiert sind, Menschen anzuschauen, wenn wir mit ihnen sprechen, in ihr Gesicht zu schauen. Und wir leiten aus der Mimik immer viele Signale ab und versuchen zu verstehen, was das, was der andere mir sagt, wirklich bedeutet, was ich von dem halten kann, wie ernst ich es nehmen muss. Und dieser Kanal wird natürlich etwas unterbrochen, wenn nun die Maske im Gesicht zu sehen ist. Also das ist so ein kommunikativer Grund, der eine Rolle spielt. Und darüber hinaus, denke ich, gibt es auch kulturelle Gründe. Es gibt durchaus so eine Assoziation von Maske mit etwas Fremden. Also wir haben in Europa ja sehr starke Individualitätsvorstellungen eigentlich. Und die Maske wird dann oft als das Fremde wahrgenommen. Wir denken dann irgendwie an diese Masken, die man so aus dem asiatisch-pazifischen Raum kennt, die das Gesicht verdecken. Vielleicht haben auch einige die Verschleierung im Kopf, wenn sie sich mit Masken auseinandersetzen. Und das wird häufig als etwas anderes und Fremdes wahrgenommen. Und das hat, glaube ich, auch die politische Diskussion mit beeinflusst.
Ja, wir hatten ja auch eine breite Debatte über Verhüllung und Verschleierung im öffentlichen Raum oder in bestimmten Berufsfeldern. Das heißt, damit müssen wir uns jetzt selber auseinandersetzen, dass wir selber unser Gesicht so bedecken, dass nur noch die Augen zu sehen sind.
Genau, und diese lange Debatte, die wir führen, die gehört gewissermaßen zum Subtext der aktuellen Maskendiskussion, nicht? Also all das, was in den letzten Jahren zum Thema Verschleierung gelaufen ist und gesellschaftlich diskutiert wurde, das wirkt sozusagen mit. Und jetzt führt dann eben die medizinische Notwendigkeit oder die Hoffnung, dass wir dadurch, oder zumindest die Hoffnung, kann man auch sagen, dass wir in der Corona-Krise durch Masken eine Besserung oder Verlangsamung der Infektionsraten erreichen, führt nun dazu, dass wir eben doch da über unseren Schatten gesprungen sind. Und in der Tat über diese Begriffe Alltags- und Community-Maske erscheint das Ganze nun nicht mehr so fremd, sondern alltäglich und so, als ob man etwas Gutes für alle anderen tut.
Da muss eine Umdeutung stattfinden in unseren Köpfen. Kommen wir mal zu dem anderen Punkt, Herr Kramer, den Sie gerade genannt haben, das, was das in der Kommunikation ausmacht. Der Naturforscher Georg Christoph Lichtenberg hat mal geschrieben, wir können gar nichts von der Seele sehen, wenn sie nicht in den Mienen sitzt. Oder der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat es so ausgedrückt, das Gesicht ist die Seele des Körpers. Da fehlt also was, wenn wir jetzt in Masken blicken. Was machen wir da?
Genau, also wir haben in der Tat so diese Erwartung, das, was uns an mimischen Signalen gesendet wird, das, was wir so aus den Augen ablesen können, das ist irgendwie authentisch. Und dieser Kanal ist nun also unterbrochen oder eingeschränkt.
Die Augen haben wir ja noch.
Die Augen haben wir noch, genau. Aber also die Mimik ist weg. Es bleiben die Augen, die allein sind dann relativ wenig. Und ich denke, es kommt dazu, dass man versucht zu kompensieren. Also auf der einen Seite, wenn ich diese mimischen Signale nicht mehr habe, werde ich mehr auf die Stimme achten. Ich nehme stimmliche Signale wahr, so wie Radiohörer und Radiomacher, das ja auch gewohnt sind, über die Stimme sehr viel zu transportieren und Konnotationen, Bedeutungen mitzutransportieren. Und das wird also auch im Alltag passieren. Und auch die Gestik ist natürlich noch da. Und wahrscheinlich schaut man auch etwas intensiver auf die Gestik, auf die Haltung des Körpers, um nun irgendwie rauszufinden, was ich von dem, was der andere mir gerade sagt, halten kann.
Wenn ich jetzt in der sprechenden Rolle bin, kann ich dann sagen, okay, jetzt verhüllt die Maske mein halbes Gesicht oder sogar noch mehr. Jetzt muss ich mehr Aufmerksamkeit auf meinen Augenausdruck legen. Oder das wird vielleicht kompensiert durch verstärktes Schminken oder irgendwelche anderen Mittel?
Ja, man kann den Augenausdruck schwer irgendwie so allein steuern, sondern man merkt, wenn man sich mit Mimik auseinandersetzt als Rhetoriker eigentlich immer, wie sehr so die verschiedenen Kanäle zusammenwirken. Also wenn ich insgesamt mich in eine psychische Haltung bringe, dass ich irgendwie optimistisch wirken will und mir ein Lächeln aufsetze, dann verändern sich auch die Augen etwas. Und so in dieser Art und Weise bedient man eigentlich immer alle Kanäle, die einem im Gesicht zur Verfügung stehen, gleichzeitig. Und so könnte man aber versuchen, ein bisschen mehr zu tun, etwas deutlichere Signale insgesamt zu setzen, weil die Maske ja eben doch viel wegnimmt von Signalen. Ohnehin sollte man ja etwas lauter sprechen, weil ja auch die Stimme wirklich etwas gedämpft ist. Und insofern kann man vielleicht etwas mehr Nachdruck in seine Äußerungen geben und damit vieles ausgleichen von dem, was die Maske wegnimmt.
Auch die Individualität transportieren?
Ja, das ist in der Tat ein wichtiges Thema, nicht? Also diese Vorstellung, meine Mimik, mein Gesicht, das ist etwas sehr Individuelles und gibt Einblick in das, was ich fühle. Und ich denke aber, es gibt auch so eine Tendenz, Individualität auch in der Maske wieder zu retten. Also die Tatsache, dass wir jetzt viele selbstgenähte Masken sehen, die ganz unterschiedlich gestaltet sind und sich da Designer austoben oder Hobby-Designer austoben, ist eben wieder so ein Versuch, auch die Maske mit so etwas wie Individualität zu verbinden.
Die Maske muss dann die Individualität tragen, wenn wir das über die Mimik nicht mehr machen können. Professor Olaf Kramer vom Seminar für Allgemeine Rhetorik an der Uni Tübingen, vielen Dank. Seine erste Vorlesung übrigens zum Thema ist seit heute online abrufbar, zu finden unter Corona-Rhetorik. Corona oder wie ich lernte, die Maske zu lieben, HR2, der Tag. Gerne würde auch der kleine große Mann, wie der hochrangige Geheimdienstoffizier im Roman Das achte Leben genannt wird, hinter die Maske der Gastgeberin Christine blicken. Beim Silvestermaskenball 1927-28. Er ist der Chef ihres Mannes, was die Situation noch heikler macht.
Nach dem Toast auf die große sozialistische Revolution bat der kleine große Mann sie ganz beiläufig, die Maske abzunehmen. Es irritiere ihn ein wenig, auch wenn die Maske an sich keine Frage hohe Handwerkskunst darstelle. Christine jedoch lehnte ab. Sie habe sich vorgenommen, ihr Geheimnis an jedem Abend zu wahren und ihr Gesicht nicht zu offenbaren. Es täte ihr leid. Woraufhin der kleine große Mann nickte, als habe er ihre Antwort akzeptiert und dann ihren Mann nach oben rief. Vor ihm wiederholte er seine Bitte. Es entstand eine eisige, riesige Pause. Alle Beteiligten, vor allem das Ehepaar, wussten um die heikle Situation. Nach einem kurzen Zögern drehte sich Ramas lachend zu seiner Gemahlin und nahm ihr die Maske vorsichtig ab. Unverwandt starrte der kleine große Mann Christine an, lächelnd. Selbstsicher und zufrieden. Angeblich räusperte er sich und entschuldigte sich für seine Neugier. Christine bebte vor Wut, ließ sich jedoch nichts anmerken und trank heiter noch ein Glas auf den Führer in Moskau. Als das Ehepaar sich an jenem Morgen angetrunken und übermüdet, mit geschwollenen Füßen und nach Rauch riechend ins Bett legte, drehte sich die Frau zu ihrem Mann, sah ihn verächtlich, kalt, voll zäher Aggression an und sagte: Das hättest du nicht tun dürfen.
Maske ab auf dem Maskenball kann genauso unangenehm sein wie Maske auf im Alltag. Das achte Leben ist ein Roman der georgischen Autorin Nino Haratschischwili. Während wir uns noch etwas schwer tun mit dem Stück Stoff im Gesicht, gehört der Mundschutz in anderen Regionen der Welt schon lange zum Leben dazu. In China und Japan gilt die Verhüllung von Mund und Nase heute nicht mehr als befremdliches Verbergen, sondern als Zeichen der Rücksichtnahme. Man schützt andere vor den eigenen Viren. Und das nicht erst seit der SARS-Epidemie 2003. Die Maske gehört in China zum Straßenbild und zur Tradition. Axel Dorloff berichtet.
Es war Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Gesichtsmasken in China ihren Durchbruch hatten. Der renommierte malaysisch-chinesische Arzt Wu Lien-te wurde als Chefmediziner auserkoren, um die Ausbreitung einer Lungenepidemie im Nordosten Chinas zu bekämpfen. Er tat das mit Hilfe von Quarantänevorschriften und Abriegelung von Dörfern und Städten. Und der Arzt Wu erfand eine einfache Gesichtsmaske aus Baumwolle zum Selbermachen. Dieses Baumwollmodell hielt sich in China mit leichten Veränderungen fast 100 Jahre lang. Lange vor diesen Gesichtsmasken nutzten Chinesen Tücher und Schals, um aus hygienischen Gründen Mund und Nase zu bedecken. Schon im 14. Jahrhundert notierte der Entdecker Marco Polo, dass die kaiserlichen Diener der Yuan-Dynastie ihr Gesicht mit einem Seidenschal bedeckten, wenn sie dem Kaiser Essen brachten. Auch gegen Kälte haben Masken in China eine lange Tradition. Der 47-jährige Friseur Qin Yong aus Peking erinnert sich an seine eigene Kindheit. Ich trug erstmals eine Maske, als ich 6 oder 7 Jahre alt war, etwa vor 40 Jahren. Meine Eltern fürchteten, dass ihre Kinder beim Jahreszeitenwechsel krank werden könnten. Normalerweise trug ich deshalb im Winter und im Frühling eine Maske. Im Norden sind Masken dazu da, gerade Kindergesichter vor Kälte zu schützen. In chinesischen Spielfilmen sieht man es immer wieder. Menschen, vor allem Kinder, mit Schals oder Masken im Gesicht. In den kalten Wintern im Nordosten Chinas ist die Maske ein gewöhnliches Kleidungsstück. Auch der 27-jährige Li Hongfeng ist damit aufgewachsen. In meiner Kindheit trug ich im Winter eine Maske. Ich bin aus dem Norden Chinas. Es war bitterkalt in den Wintern. Ich trug die Maske, um leichter zu atmen, wenn ich mit dem Fahrrad zur Schule fuhr. Im Nordosten Chinas leistet die Maske Schutz gegen Kälte, in zentral- und westchinesischen Provinzen Schutz gegen den Wüstensand und immer wieder Schutz gegen Krankheiten. Allein die Metropole Shanghai erlebte 12 Cholera-Ausbrüche zwischen 1912 und 1948. Als Reaktion auf eine sich von Shanghai aus im ganzen Land verbreitende Meningitis schrieb der bekannte Journalist Yan Duche 1929 in der Zeitung Xinwenbao eine Kolumne mit dem Titel »Das Modeaccessoire des Frühlings – die schwarze Gesichtsmaske«. Darin forderte er Apotheken auf, Masken zum Selbstkostenpreis zu verkaufen. Heute in der Corona-Krise sieht man in einer Stadt wie Peking auf der Straße keine Menschen ohne Maske. Alle tragen sie eine. Einfache Krankenhausmasken oder auch weiterentwickelte Modelle, die viele Chinesen zum Schutz gegen Smog sowieso besitzen. Masken sind kulturell anders verwurzelt als in Deutschland. Eine Diskussion, bei der es Monate nach dem Ausbruch einer Viruspandemie immer noch darum geht, wer in welchem Bundesland bei welcher Gelegenheit Masken tragen muss oder auch nicht, ist für die Chinesen eher befremdlich. Auch für diesen Anwalt, der sich Jackie nennt. Ich finde, das Tragen von Masken ist eine notwendige Maßnahme, um Infektionsquellen zu verringern. Es geht nicht darum, wer eine Maske tragen will, sondern dass man eine tragen muss. Vielleicht brauchen die Deutschen ihre Freiheit mehr als ihr Leben. In der Stadt Wuhan gibt es jetzt ein gigantisches Fotografieprojekt. Das komplette medizinische Personal, das in der Corona-Krise im Einsatz war, soll ohne Masken fotografiert werden. Insgesamt rund 42.000 Menschen, die in den vergangenen Monaten auf den Bildern im Fernsehen und in Zeitungen immer nur mit Maske zu sehen waren. Jetzt sollen sie demaskiert werden. Die medizinischen Helfer der Corona-Krise in China bekommen ein Gesicht.
Da ist Maske ab das Besondere, wie Axel Dorloff berichtet. In China löst nicht mehr die Maske Befremden aus, sondern die Diskussion über die Maske, wie wir sie hier in Deutschland führen. Christiane Wager ist Trendforscherin am Zukunftsinstitut Frankfurt-Wien. Guten Tag, Frau Wager.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Wie kommen wir zu dieser Selbstverständlichkeit? Design kann helfen, haben wir schon gehört in der Sendung, aber brauchen wir vielleicht auch Role Models, damit Ungewohntes normal oder sogar zum Trend wird?
Ja, das denke ich. Also ich denke grundsätzlich, dass es sich dabei um einen Prozess handelt. Das hatten wir auch schon mehrfach gehört. Und dass natürlich eine gewisse Zeit braucht, dass sich das wirklich etabliert und auch sozial verankert in unserem kulturellen Kontext. Und je nachdem, wie viele Maßnahmen, welche Art gesetzt werden, geht es eben schneller oder weniger schnell. Und ich stelle mir das so vor wie ein gutes Buffet, ja, also dass dort Angebote sind und Ansprachen unterschiedlicher Art, je nach Geschmack, und dass dieses Buffet in sich aber dennoch stimmig ist. Also was Sie schon meinten, Role Models sind ganz gut für bestimmte Gruppen, vielleicht gerade auch jüngere Menschen, die auf Social Media Kanälen unterwegs sind, die im popkulturellen Kontext unterwegs sind und da Vorbilder suchen und haben. Aber es gibt natürlich dann noch als Ergänzung das Thema Fakten, tatsächlich auch nochmal wirklich nachvollziehbar zu machen. Warum ist das sinnvoll, eine Maske zu tragen? Also sprich, das Risiko, andere anzustecken, minimiere ich damit um x%. Und dann natürlich auch noch die emotionale Ebene. Mhm. Also was macht das dann mit mir und meiner Familie, meinem Umfeld? Ich denke, da geht es um eine gute Mischung.
Mhm. Und wie erreicht man diese Ebene? Das ist ja die Frage. Also Role Models, Charlotte Roach und Eckart von Hirschhausen zum Beispiel, sind unter Hashtag Maske auf jetzt schon dabei, zum Mundschutz tragen zu animieren. Das will ja wahrscheinlich unseren Wille zum Nachahmen triggern und das Bedürfnis, dazuzugehören, irgendwie hip zu sein. Also dass das auslöst. Funktioniert das so?
Ja, das funktioniert bei Teilen der Gesellschaft. Und ich glaube, bei anderen hat das vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt. Also was eben dieser große Unterschied ist, klar, die chinesische oder asiatische Kultur ist kollektivistischer geprägt und wir haben gerade in den letzten Jahren so eine regelrechte Hyperindividualisierung etabliert. Und das hat dann damit auch, oder das hat zur Folge, dass wir eben die unterschiedlichen Ansprachen brauchen auch, weil wir individuell angesprochen werden und bei manchen funktioniert das. Die sagen dann, ja, dass die Konnotation ist anders, das wird auf einmal cool, das ist hip. Und andere sagen dann vielleicht, nein, darauf falle ich nicht rein und ich fühle mich manipuliert. Und das möchte ich so nicht haben.
Ja, dann nehmen wir uns mal die raus, die Sie eben ja auch schon ansprachen, die also vielleicht eher für Argumente zugänglich sind. Wenn wir dann so eine Diskussion haben, wie vorhin von unserer Kollegin aus Berlin skizziert, dann, also dieses Hin und Her, erst wird gesagt, das hilft nichts und es gibt sowieso viel zu wenige und jetzt doch unbedingt aufziehen, notfalls selber nähen, das führt ja auch nicht unbedingt zur Glaubwürdigkeit. Überzeugt das dann die Leute, die eigentlich nach Argumenten suchen, wirklich?
Das überzeugt erstmal nicht. Das ist vollkommen klar. Nur ist es da auch nochmal wichtig zu sehen, in welchem Kontext das Ganze stattgefunden hat. Und das ist nun mal etwas, eine Krise oder wie man das auch immer benennen möchte, was bedeutet, dass etwas passiert ist, womit man nicht gerechnet hat und es da einfach noch nicht genug Möglichkeiten der Abstimmung gab. Und natürlich ist es absolut nicht ideal, wenn gerade auch auf föderalistischer Ebene hier nicht klar kommuniziert wurde. Aber dadurch, dass genau bei diesem Aspekt bei Covid-19 der Zeitfaktor so essentiell ist, konnte es eben zu diesen Verwirrungen auch kommen. Und das jetzt aber aufzugreifen und auch zuzugeben und transparent zu sagen, okay, da haben wir uns geirrt, wir waren selber verwirrt, wir sind quasi auch nur Menschen, das könnte diese wieder überzeugen, die eben faktenbasiert denken. Und ja, indem man dann aber wirklich auch gleich die Fakten nachschießt und das damit dann bedient.
Aber jetzt haben wir natürlich noch zwei Möglichkeiten. Also das eine, was Sie ansprachen, ist die Emotionalisierung. Also da vielleicht über Werbekampagnen ranzugehen, wie das auch ja schon mit den Fahrradhelmen versucht wird, einfach da wegzukommen von, nee, ist spießig, ist verkrampft und macht die Frisur kaputt zu. Ja, ich schütze mich und kann überleben bei einem schweren Unfall. Mhm. Das kann man vielleicht so, kann man da Verständnis locken. Und das andere ist natürlich, dass man einfach das Ganze verordnet, wie es jetzt passiert. Eine Pflicht, die hatten Sie eben noch nicht angesprochen als Option. Wie hilfreich ist das?
Ja, eine Pflicht ist natürlich angebracht, wenn es wirklich notwendig ist und wenn das auch klar kommuniziert wird, dass es notwendig ist. Und auch da gibt es wieder kritische Geister, natürlich auch vollkommen zu Recht erstmal, die sagen, dass das ist so ein elementarer Einschnitt in meinen Lebensalltag, in meine Individualität, dass ich das nicht so kritiklos hinnehme.
Die fühlen sich dann bevormundet, gerade die sich besonders individuell fühlen wollen.
Oh ja, übrigens ein schöner Begriff, bevormundet im wahrsten Sinne des Wortes, denn Maske, das argumentieren ja auch einige, kann auch das Gefühl geben, sich den Mund verbieten zu lassen. Ja, und da gilt es auch wieder, wir hatten auch das Thema Sprache, die Macht der Sprache, eventuell eine Konnotation zu finden, die eben das Positive hervorhebt, weil jedes Thema hat verschiedene Facetten, die man unterschiedlich besprechen kann. Und da quasi den Köder anders zu setzen, das mag eine gute Maßnahme sein. Allerdings, wie gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Zugänge dazu in einer individualisierten Gesellschaft, dass das sehr, sehr schwer ist, vereinfacht gesagt, allen recht zu machen. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger bei so einem virulenten Thema und bei so einem komplexen Thema wirklich zu versuchen, so viele Kanäle wie möglich zu bedienen und so viele Ansprachen wie möglich zu finden, um das eben facettenreich kommunizieren zu können.
Ein virulentes Thema rund um Bevormundung haben wir jetzt erörtert mit Christiane Varga, Trendforscherin am Zukunftsinstitut Frankfurt-Wien. Vielen Dank. Corona oder wie ich lernte, die Maske zu lieben. Das war der Tag für heute. Die selbstverständlich maskentragenden Chinesen fragen sich angesichts unserer Maskenabwehrdiskussion, ob uns unsere Freiheit mehr wert ist als unser Leben. Das gibt zu denken. Vermutlich würde es in den chinesischen Medien auch keine einstündige Sendung über das verhüllende Accessoire geben. Wir haben uns diese westliche Freiheit genommen und ziehen jetzt demütig und auf Wirkung hoffend den Baumwollfeudel vor Nase und Mund. Vorher aber noch der Hinweis auf unseren Podcast zu hören mit oder ohne Maske unter hr2.de oder in der ARD Audiothek der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.